Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer,
Dr. Ulrich Wehner,
die Gesamtsituation.
Hallo und herzlich willkommen zur 207. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 7. Mai 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Sozialgerichtsbarkeit und Kreuzfahrtschiffe und bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Zu der muss ich nicht mehr viel sagen. Die Gesamtsituation gibt Gas, wie man so schön sagt. Und zum Glück muss ich sie nicht alleine bewältigen, sondern ich habe hier tatkräftige Unterstützung, und zwar von meinem Podcast-Partner der ersten Stunde, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, Christopher. Ein Jahr. Das ist ein Jahr, für uns keine Zeit. Für eine Bundesregierung ist es eine Ewigkeit.
Ja, vor allen Dingen für eine Bundesregierung unter Friedrich Merz, ja. Aber bevor wir jetzt hier schon direkt anfangen, über all die vielen Sachen zu sprechen, über die wir heute miteinander reden wollen, ganz kurz, weil wir ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein wollen. Was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner?
Wir bieten eine Möglichkeit, die sich stets eigentlich konstant, immer, jeden Tag aufs Neue zuspitzende Gesamtsituation zu bewältigen durch faktenbasiertes Aufregen, dabei den Emotionshaushalt im Griff zu halten und zu akzeptieren, neu zu deuten, zu verdrängen, zu bewältigen. Das machen wir.
Zu bewältigen.
Ja. Das machen wir. Eine digitale Gesundheitsanwendung sozusagen sind wir.
Eine digitale Gesundheitsanwendung. Und im Idealfall verhindern wir einfach auch Schlimmeres. Ne?
Ja.
So.
Ja.
Und eine der beliebtesten Kategorien in unserem Podcast ist ja, worüber wir nicht reden. Heute reden wir über zwei Sachen nicht. Warum reden wir nicht über Sachen? Weil es Wutköder gibt, ja. Also Ragebait. Don't make stupid people famous. Man muss nicht über jeden Scheiß reden. Deswegen reden wir hier einmal über Sachen, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und das wäre zunächst mal Sachsen-Anhalt. Wählt dieses Jahr, wahrscheinlich sogar demnächst, ich weiß es gar nicht.
Im September.
Warum?
Im September, ja.
Im September, wie also Berlin. Warum wolltest du nicht über Sachsen-Anhalt reden?
Als Topic zum Nicht-Drüber-Reden ist sogar noch etwas breiter. Wahlen in Sachsen-Anhalt und ergänzt durch Wahlen in MacPom und Berlin. Darüber darf man deshalb nicht reden, aus zwei Gründen. Erster Grund ist, es reden wirklich viel zu viele den ganzen Tag und andauernd darüber. Und
ja.
Das Zweite ist, dass es ein umgekehrt proportional zu seiner Bedeutung sich verhaltendes Gerede darüber ist, zu der Bedeutung dieser Wahl in Sachsen-Anhalt, dass also es so scheint, als dürfe die gesamte Bundesregierung und die demokratischen Parteien, als dürften die jetzt so lange gelähmt sein, bis diese schrecklichen Wahlen vorbei sind. Und ja. Jeden zweiten Tag bis jeden Tag kommt wieder das neue Ergebnis einer Sonntagsfrage. Und also wenn das so weiter ginge, ja, wenn man da weiter so drüber redet, dann verfestigt sich das, das chronifiziert sich. Die Leute arbeiten dann darauf hin, dass es tatsächlich auch zu diesem schlimmen Ereignis kommt, dass da diese sogenannte Alternative für Deutschland, stärkste Partei oder gar absolute Mehrheit, wenn die SPD es nicht in den sachsen-anhaltinischen Landtag schafft, liegt es gar nicht fern. Das verfestigt sich und also nochmal die Kirche im Dorf lassen. Ja? Also ja, das ist ja. Sachsen-Anhalt mit einem völlig politisch ekelerregenden AfD-Landesverband, die sind ja noch ekliger als andernorts.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Ne? Das muss man erstmal schaffen und da ist wirklich jeden Tag kommt wieder irgendeine Sonntagsfrage, wo die wieder das Doppelte der CDU und das Siebenfache der SPD an Prozenten erreichen. Das geht so nicht. Da muss man sich jetzt auch mal von lösen. Und
da muss man, ja, es ist, du hast natürlich recht. Es ist tatsächlich so eine, irgendwie auch so ein bisschen so eine Obsession, dass die da immer über, ja, ich finde das deswegen, also ich will Sachsen-Anhalt jetzt nicht in seiner Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland irgendwie mindern, aber ich möchte darauf hinweisen, dass Sachsen-Anhalt 2,136 Millionen EinwohnerInnen hat. Ja, das ist also kleiner als Berlin. So, und über Berlin und wie die AfD hier steht, gibt's auch nicht alle zwei Sekunden irgendeine Eilmeldung.
Ja, darf die Bedeutung jetzt ja auch nicht dadurch steigern, dass man da permanent drüber berichtet, wenn die so hirnlos sind und morallos und dämlich da ihre Stimmen an diese dämliche Partei zu hängen, dann ist das schlimm genug. Dann muss man die nicht da dauernd dafür mit Aufmerksamkeit belohnen. Denn ja, so macht es ja auch erst Spaß. Und nur so ja, ergibt das Sinn, ja, diese ja, völlig ungebildeten Schreihälse zu wählen, wenn sich andere darüber aufregen, weil einen anderen Sinn kann hat das nicht, gar ja, nicht haben.
Ja, ja, ja. Ich hab heute.
Weil also, dass man so denen zutraut, dass man denen irgendwas zutrauen würde, das kann man mir ja, nicht erzählen. Dass im Ernst irgendjemand glaubt, die würden irgendwas Vernünftiges machen, das
kann ich ja, nicht. Ja, ich habe heute wieder so ein Plakat Dings gesehen. Von irgend so schlechterdings nicht vorstellbar. Ich habe heute wieder so ein Plakat gesehen von irgendeinem AfD-Mappel, der zum Bürgerdialog eingeladen ja, hat. Und ich meine, was man denen halt echt lassen muss und was man auch wirklich dann immer auf diesen Plakaten und so sieht, die haben so einen Spaß. Das macht denen so einen Spaß, da die Etablierten, wie es so schön heißt, vor sich her zu treiben. Das ist, ja, also es ist wirklich, ja, aber man wird auch nicht schlauer draus, ne? Also ich sag mal, jetzt haben wir ja auch schon 13 Jahre lang kämpft Deutschland und die etablierte Politik und die Presse mit der AfD und dem richtigen Umgang, bla bla bla. Und ach, sie kriegen es halt einfach nicht hin. Ne? Also, weil ich habe neulich nochmal drüber nachgedacht, was ist aus dem guten alten Totschweigen von Nazi-Parteien geworden. Ja, das hat doch früher so gut funktioniert. Ja, und jetzt anscheinend auf einmal soll es nicht mehr funktionieren. Ich finde das nicht glaubwürdig.
Richtig so.
Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, und deswegen reden wir nicht über Sachsen-Anhalt und die Wahl in Sachsen-Anhalt und ich rate da auch zur Gelassenheit, aber ich kann mir natürlich vorstellen, wie das dann alles abgehen wird. Wir reden ja noch später über ein Jahr Schwarz-Rot, aber ich höre die Spatzen schon von den Dächern pfeifen, wie dann, weiß ich nicht, Minderheitsregierung, man muss sie jetzt mit einbinden, bla 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 bla.
Ja, und, ja, ja.
Also das, und ja,
aber da muss man auch jetzt nicht drüber reden. Es macht sie nur stark.
Genau, das stärkt nur die AfD.
Das ja, nein,
aber es ist ja tatsächlich so. Also aus diesem ganzen Scheiß wird ja auch nicht gelernt. Ne? Also die, mit wem rede ich darüber? Mit dir und die Hörerinnen wissen es eigentlich auch und es müssten eigentlich die hören, die warum auch immer so gerne und so viel über die AfD berichten und es irgendwie nicht checken, dass das nichts
dass das nichts bringt.
Ja, also Ulrich. Genau, und wir lassen, also wir lassen jetzt nicht noch eine Reformjahreszeit ausfallen, nur weil in Sachsen-Anhalt Wahlen sind. Ja,
was haben wir denn im Moment? Haben wir im Moment den Frühling der Reform?
Herbst,
oder?
Den Winter, den Herbst Frühling.
Hatten wir schon, ne?
Und
Heudrio und Hopsasser.
Ja, also gut, wir hatten natürlich vom ersten Tag an wird alles anders, und aber da kommen wir gleich auch noch. Unseren
ja.
großen...
Heute, wir sind heute heavy am Teasern, wie man als Engländer sagen würde. Ja.
Wir overteasern. Das Hunter-Virus.
Das Hunter-Virus, ja. Warum willst du nicht über das Hunter-Virus
auch in die Rubrik
reden?
Geschafft?
Ich weiß noch nicht mal, weißt du denn, was das Hunter-Virus macht, Ulrich?
Ja, ich weiß ganz viel darüber. Und das, ich bin fast etwas hin und her gerissen, ob es sich eignet als Thema zum nicht darüber reden. Ich habe aber den Verdacht und setze alles auf eine Karte und ordne es ein als ein nicht drüber reden Thema. Auf die Gefahr hin, dass es doch eine für mehr als eine Schiffsladung von Menschen relevantes Thema ist. Auf dem von einem niederländischen Veranstalter betriebenen Kreuzfahrtschiff Hondius sind Fälle des Hunter-Virus aufgetreten. Das Hunter-Virus ist, so viel kann man auch sagen, offenbar schon potent und hat da bislang drei Menschen ins Jenseits befördert. Darunter auch, und jetzt zeichnet sich schon ab, warum man nicht drüber reden sollte, darunter auch eine deutsche Passagierin. So, und das ist also,
auch Deutsche unter den Toten.
Auch Deutsche unter den Toten. Und dann ist also geistert dieses Thema oder ist dieses Thema so breit getreten, und ich glaube auch hier ist die eigentliche Bedeutung überaus gering. Und es ist zum einen so ein Voyeurismus, einem erheblichen Teil der Menschheit, der deutschen Öffentlichkeit suggeriert wird, auch die feinen Herrschaften, denen geht's doch auch gar nicht so gut. Ne? Schön, das ist gut, dass wir hier zu Hause geblieben sind an der arschkalten Ostsee, weil wenn man so eine Kreuzfahrt für 20.000 Euro macht, dann stirbt man da dran.
Und
dieser Voyeurismus, das ist der zweite Grund, warum ich darüber darf man gar nicht reden. Das ist der Grund für die Berichterstattung, dass es jetzt nicht auf irgendeiner panamaischen Fähre ausgebrochen ist, sondern auf so einem etwas
gehobeneren.
Das ist, glaube ich, so gehobene Mittelklasse, dieses Schiff. Was heißt gehoben? Also ich habe auch keine Ahnung davon, aber das ist jetzt also auch nicht irgendwie...
Klang einfach auch gut.
Das ist jetzt auch nicht so ein Milliardärsding oder sowas.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber das ist auch nicht so eine AIDA Superspaß für 800 Euro 14 Tage Karibik. Ne? Also das ist irgendwie wohl... So.
Oder so eine Elbkreuzfahrt. Kennst du die Schiffe? So ein bisschen. Also sag ich mal so, es hat mich schon vom Aussehen her hat es mich eher an Elbkreuzfahrt erinnert als an AIDA oder Icon of the Seas, größte Kreuzfahrtschiff.
Ja, und das ist hier so ein kleines. Ne? Das heißt mehr wie eine sehr große Privatjacht sei es, als dass es so wie ein Kreuzfahrtschiff sei. Ja, und das Hunter-Virus, da gibt es verschiedene Typen wohl, und durch Staub übertragen, der mit Ausscheidungen von Nagetieren kontaminiert ist, also ganz was Feines. Und ein großer Teil der Hunter-Virus-Infektionen in Deutschland verläuft symptomlos. Und es kann aber auch, wie bei Viren üblich, wie wir ja jetzt inzwischen, nachdem wir alle Virologen geworden sind, kann
Warum
es aber
auch
richtig
in die Hose gehen.
Richtig in die Hose oder auf andere Stellen des Körpers gehen.
Ja gut, wenn Durchfall jetzt ich weiß überhaupt nicht, was die Symptome des Hunter-Virus sind. Wenn Durchfall jetzt eines der Symptome wäre, ist natürlich in die Hose gehen möglicherweise nicht so ganz das, was man da sagen
sollte.
Ja, da
gibt es also wohl offenbar Typen, den südamerikanischen Andes-Typ, wahrscheinlich heißt er von den Anden so, Los Andes. Und der führt zu Übelkeit, Erbrechen, Husten und unter Umständen zu einer, tada, Lungenerkrankung.
Ja, würde Jens Spahn jetzt sagen, das ist nur eine leichte Grippe.
Jens Spahn macht schon wieder seinen Geldschrank auf, in den er Zahlungen für Masken fließen lassen möchte. Ja, Jens Spahn, ja auch ein Gewinner der vergangenen Woche. Und
warum?
weil er wiedergewählt worden ist zum Fraktionsvorsitzenden. Ach,
als Fraktionsvorsitzender. Ja, ja, es ist
der gar nicht so schlecht mit einem gar nicht so schlechten Ergebnis. Ja. Er sitzt fester im Boot.
In the saddle than before.
Fester im Boot, der ist auch nicht schlecht. Fester im Sattel als vorher. Und ja, gut, der hat mich jetzt aber abgelenkt. Also hier, Hunter-Virus auf der Hondius, wahrscheinlich sehr, sehr overrated in der Berichterstattung.
Overrated.
Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja, das lenkt ja, auch wobei, wirklich nur
das,
ab.
Ich meine, jetzt fordern wir das Schicksal natürlich heraus. Ne? Das ist jetzt so famous last
würde
word.
Mich zur
so, so eine Woche vor der Pandemie, bevor die nächste Pandemie ausbricht,
Blut
sagen
aus
wir
Mund,
hier
ja.
bei Lauer und Wehner, oh, das ist auch ja,
wie Jens Spahn
das bisschen,
halt erst. Ne?
Das, ja, das bisschen, wir machen einen Jens Spahn. So das bisschen Hunter-Virus, ja, stellt euch mal nicht so an, ihr alten Pissflitschen.
Das kriegt man mit anständigen Wadenwickeln, hat man das schon immer in den Griff gekriegt.
Ja, stellt euch nicht so an, ihr
Wadenwickel und Melissengeist.
Melissen, ja, Klosterfrau Melissengeist,
oh,
ist
auch schön,
also
da ist auch
ganz,
richtig Wumms
ganz,
hinter, ne? Das hat, glaube ich, 40% oder so.
Ja.
Oder
das
noch
ist,
mehr.
Genau, das ist Schnaps. Aber
darauf.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, dann hoffe ich mal, dass das, dass
ja,
wir jetzt
auch,
mit
dass
unserem Podcast hier nicht
war.
Das, nicht das Schicksal herausgefordert haben, ja. Und wir empfehlen dazu, mehr Gelassenheit bezüglich des Hunter-Virus. Wir bleiben, ich meine, ne, klar, wir können natürlich jederzeit, können wir unsere Virologenhüte wieder rausholen und dann wird Deutschland, dann wird Lauer und Wehner wieder Deutschlands bester Pandemie-Podcast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig Bock auf eine Pandemie hätte ich gerade, also.
Es käme zu früh jetzt.
Ja, es wäre definitiv nicht so, dass ich da jetzt sagen würde, ach ja, das ist ja toll, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt, ja. So, nee. Also da würde ich sagen, nee, brauchen wir nicht.
Ja, das ist vielleicht auch ein weiterer Grund, warum man da nicht drüber reden sollte, hoffe ich, dass man, also wenn man jetzt hier dauernd Pandemie sagt, dann ist, wenn die nächste echte kommt, ist man schon verbraucht. Ja,
also, ja gut, aber das Problem ist natürlich, die wissen halt, was sie da mit den jeweiligen Themen für Klicks generieren und so, ne? Die wissen natürlich schon, dass das Pandemie ist natürlich ein Thema, das dann immer gut läuft, ne? Muss man leider so sagen, ne?
Ja. Virus auf Kreuzfahrtschiff. Sehr schöne Sache. Ja,
Virus auf Kreuzfahrtschiff. Ja.
Let's move.
Ja, das war, worüber wir nicht reden. An dieser Stelle der ganz kurze Hinweis. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de und alle Leute, die diesen Podcast bereits unterstützen, bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Und noch zwei Worte ganz kurz dazu, weil wir jetzt eine sehr lange Unterbrechung haben. Das war ein bisschen ungewollt. Das hing bei mir mit den Semesterferien zusammen und dass ich ein wenig unterschätzt habe, wie viel Arbeit es genau ist, zwei juristische Hausarbeiten in 6 Wochen zu schreiben. Das habe ich einfach ein bisschen unterschätzt. Deswegen hatte ich da nicht so die Zeit und die Energie zum Podcasten gerade zum Ende hin, weil ich habe dann 2 geschafft und das Prüfungsamt war so freundlich und hat mir bei einer noch den Rücktritt erlaubt und dann, ich habe auch noch nicht die
den Noten, Rücktritt vom Versuch oder was?
Der Rücktritt, genau, war das ein Mist. Ja, nee, es war kein Rücktritt, ja, der Rücktritt tatsächlich vom Versuch, aber anders jetzt als im Strafrecht. Aber man hat mir quasi auch eine goldene Brücke zurück in das geregelte Studium gebaut, wenn man das so sagen möchte. Ja, Ulrich, genau, also das war's und wir wollten jetzt über ein Jahr Schwarz-Rot reden und den jetzt hätte ich wieder Fotzenfritz gesagt, unseren Bundeskanzler Friedrich Merz, der im Spiegel ein Interview gegeben hat, das auch sehr traurig war.
Ist fällt gar nicht so leicht. Wo soll man anfangen? Das ein Jahr Friedrich Merz, ein Jahr schwarz-rote Bundesregierung ist ja tatsächlich in aller Munde und damit auch in aller Ohren in den letzten Tagen. Die Zeitungen bringen dieselben Zitate allesamt. Die im Hörfunk und der Podcast-Szene werden rauf und runter dieselben Worte genudelt und dieselben Ereignisse wieder gekäut, ventiliert. Dabei vergisst man eigentlich fast, und das ist vielleicht einer der Schwerpunkte, wie viel krasse Nummern unser Freund und Bundeskanzler Friedrich, Rechtsanwalt Friedrich Merz, denn so im laufenden Geschäft bringt. Also da muss man gar nicht ein Jahr zurück, da muss man eigentlich meistens nur einen Tag zurück und dann hat er schon wieder alle, das ist das Gegenteil von beglückt, beunglückt mit irgendwelchen verunglückten Nummern, die er raushaut. Also die, das, was du schon anzitiert hattest, war diese, wie ich finde, also enorm lamoyante
das war das
Aussage,
Wort, was ich auch gerade im Kopf hatte.
Mit der, also er hatte
großartig,
ein bisschen versucht, in die großartig Offensive zu kommen, in die Vorderhand oder wie man das da nennt, indem er bei Frau Mioska sich auslassen wollte und ausgelassen hat und das große Spiegelgespräch mit Friedrich Merz, das wo aus dem dann die Headline immer wurde, kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen. Und also
genial.
Da stelle ich mir schon die Frage, also vielleicht stellen wir das einfach mal so
in den Raum.
Und was
also, macht das mit mir?
Also da zerr ich mir fast die Schultern vor, Schulter hochziehen. Das ist so, what? Ja, dann dann ist er jetzt ja nicht mehr befreundet mit Donald Trump.
Nee, nicht mehr, sind die jetzt auseinander.
Die sind auseinander. Die haben, und er hat im Grunde genommen vorgelegt und dann hat der Donald Schluss gemacht. Und das fällt zeitlich zusammen. Es ist sehr schwer bei Donald irgendetwas für ursächlich zu halten. Aber jedenfalls fällt es zeitlich zusammen mit einer Äußerung des Bundeskanzlers. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch sich vor Augen führt, wo er sie getätigt hat. In einer Schule im Sauerland. Ich weiß gar nicht genau, ob es eine Grundschule war.
Wahrscheinlich schon. Wir müssen Julian Hagel oder Julian Nagel oder den müssen wir fragen. Der kennt sich mit Schulen aus.
Ja, genau. Also es ist noch nicht bekannt, ob er dann anschließend beim Debriefing sagt, dass für einen Bundeskanzler gibt es doch weitaus unangenehmere Termine als mit so 16-Jährigen. Ja, jedenfalls, also das war so ein. Das war glaube ich montags, der war ein Ort, der chillte da im Sauerland am Wochenende und dann hat er im sauerländischen Marsberg einen EU-Projekttag besucht und da sollte er wohl eigentlich schon gesagt, oh komm, erzählst du ein bisschen EU, warst du auch früher mal Abgeordneter. Und dann hat er da erzählt und dann hat er, dann von der EU auf die USA und hat dann da gesagt, die Amerikaner seien im Iran ganz offensichtlich ohne jede Strategie in den Krieg gegangen. Okay. Und dann hat er noch gesagt, durch das geschickte Verhalten der Iraner werde die ganze amerikanische Nation gedemütigt.
Hat er wieder nicht nachgedacht, ne?
Und ja, daraufhin hat dann Donald Trump, hat ihn also den Bannstrahl ausgesendet und hat unter anderem gesagt, was er auch schon über den Papst gesagt hat, der Friedrich Merz hat gesagt, er will, dass der Iran die Atombombe hat. Also das hat Donald Trump verstanden.
Ja,
also was ich daran ausgesprochen interessant finde, ist die sich daran anschließende Diskussion, wo es wesentlich zwei Lager gibt. Die einen sagen, das wird jetzt aber auch mal Zeit, dass man da ein bisschen gegenhält, gegen diesen verrückten Clown da im Weißen Haus. Und die anderen, die sagen, das war jetzt nicht gut, jetzt hat er verärgert.
Gut, ne? Ja, das finde ich geil, vor allem, Entschuldigung, ich muss zu dieser Donald Trump verärgern Nummer, muss ich halt tatsächlich sagen, also wer im Jahr 2026 noch immer denkt, dass es bei Donald Trump mit rationalen Dingen zugeht, ja, also dass man den in irgendeiner Form, weiß ich nicht, verärgern kann, also dass der Sachgründe, wie es so schön heißt, braucht, um, ja, also das ist so, dass ich meine, der
das Tom ist wie der Wife-Beater, ne?
Der Tom Nuttall, das ist ein Journalist vom Economist, der für den Economist über Deutschland berichtet, der hat dann auch irgendwie am Tag 2 oder 3 dieser Debatte irgendwie so getwittert, auf Englisch, ich sage es jetzt auf Deutsch, so sinngemäß, also ich bin noch immer fasziniert über diese Debatte, wo jetzt also hier in Deutschland diskutiert wird, ob die Äußerungen von Friedrich Merz irgendwas damit zu tun hätten, was die USA jetzt da mit ihren Truppen in Deutschland macht, ja, also großartig, also ja.
Ja, es ist auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr grotesk, ne? Also ich meine, es ist so ein bisschen schade eigentlich, dass dann ausgerechnet dieser also wirklich feuchte Zündfunken da irgendwie diesen Zorn in Gang gesetzt hat, weil das war ja irgendwie auch so ein bisschen
stating the obvious.
Also stating the obvious einerseits, aber eben auch irgendwie dann ohne jeden Geländegewinn. Und dann finde ich tatsächlich mit einer unschönen Note, dass sie sagt, die USA, die ganze Nation ist gedemütigt worden. Das fand ich überflüssig. Ja, ja. Ne? Also ansonsten bin ich völlig dabei zu sagen, okay, oh, jetzt hat er ihn verärgert, hätte er mal nichts gesagt, dann wären wir alle noch befreundet mit dem. Völliger Quatsch. Ne? Der ist ja so Mist im Kopf, der Typ. Aber dann, das ist so, man, also ich meine, wenn man da ins Rennen geht, dann muss man es wenigstens irgendwie cool machen oder irgendwo, wo sich alle dahinter stellen können. Aber von einer Demütigung der amerikanischen Nation zu sprechen, ist gerade natürlich auch bei einer Nation, die stolz sein auf die Nation ja gewissermaßen erfunden hat.
Ja, ja.
Unsinn. Und jetzt letzter Aspekt, und den finde ich eigentlich, das finde ich das Schärfste an Friedrich Merz, dass der immer so an komischen Orten so abgeht.
Ja, ne? Genau. Irgendwie also so vor der 5B, der...
Ja, vor der 5B haut der voll auf den Putz. Ne? Und dann, das ist so, ich glaube, der fühlt sich dann fühlt er sich irgendwie so sicher und wohl.
Sicher, ja, ja. Der denkt, wenn ich jetzt hier vor der 5B, da kann mir ja nichts passieren.
Das merkt ja keiner, die 5B, die sagt, wer ist denn die 5B? Die werden das schon nicht weiter. Also bin ich doch gut hier.
Und wer von denen soll das denn weitererzählen?
Und das reiht sich dann ein in diese andere Nummer, wo er auch mit stating the obvious dann ja notorisch wurde durch seine Äußerung, die deutsche gesetzliche Rente sei allenfalls noch eine Basisabsicherung, wo er ja auch das äußerte bei einer Veranstaltung der Finanzindustrie, ich glaube vor allem des Deutschen Bankenverbandes.
Ne, die applaudieren natürlich, wenn die sowas hören.
Das ist ja wirklich, also da geht er jetzt ja, also endlich spricht das mal aus. Also das musste schon irgendwie beim DGB-Kongress oder so musste das mal sagen. Also das finde ich nicht gut, dass er an so, dass er das nicht versteht und wahrscheinlich immer noch glaubt, weil er ist ja auch, muss er sagen, auch nach einem Jahr ist er eigentlich kein Politprofi.
Unbeholfen.
Ja, ist immer noch Rookie, ne? Einer der ältesten Rookies überhaupt. Aber
Bundeskanzler auf dem zweiten Bildungs.
Ja, das muss man sich, also ich finde es auch, wenn man das mal so mit Menschen, die man kennt oder auch mit sich selber überlegt, was der eigentlich für eine Biografie hat, da ist der dann so in der erweiterten Mitte des Lebens, also so von 50 bis 70, ist der praktisch total raus. kriegst du keine politische Praxis und kommt dann wieder. Und dann steht er jetzt hier und ist also irgendwie schon wahrscheinlich immer noch überrascht. Auch immer noch überrascht, dass wenn er etwas sagt, das er für obvious hält, dass das trotzdem irgendwie noch komisch aufgefasst werden kann.
Ja.
Und dann ist ein Zitat, das ist jetzt ganz neu, das dampft sozusagen.
Oh, das dampft, ja.
Und da möchte ich dich auch mal fragen, da muss
was
ich, brauche ich wirklich Beratung? Also es ist jetzt 3, 4 Tage alt, also ist der berühmte Auftritt bei Karin Mioska, bei Frau Mioska. Und da hat er dann gesagt, ja, es gibt in der CDU einen größer werdenden Unmut, dass sie so viele Kompromisse mit der SPD machen, mit der ich selber auch nicht regieren wollte, aber Gott sei Dank hat mich ja keiner gefragt. Und er habe als wiedergewählter Parteivorsitzender einen großen Handlungsspielraum von seiner Partei bekommen. Und dann sagt er das, und da möchte ich von dir wissen, was das bedeutet. Zitat, aber ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. Zitat Ende. Das habe ihm seine Partei nicht erlaubt und das habe er auch nicht vor. Also.
Ja. Ja, und jetzt fragst du Christopher, was macht das mit
dir? Ich will erstmal sagen, warum ich da drauf nicht so ganz ohne weiteres und auf Anhieb klarkomme.
Ich wollte gerade sagen, da kommst du nicht drauf klar, ne?
Weil diese. Also ich nehme mal an, es handelt sich ja um eine Metapher, weil es ist ja nicht wörtlich zu verstehen. Ja. Kann ja eine Partei...
Man kann auch in Deutschland, sollte ihm als Jurist klar sein, man kann auch von niemandem die Erlaubnis bekommen, ihn umzubringen.
Ja, es steht in den einschlägigen Kapitaldeliktstatbeständen, wer einen Menschen tötet. Und ja, ohne Mörder zu sein. Und nicht, wer eine Partei tötet. Also diese Metapher, eine Partei und dann auch noch die eigene als Vorsitzender umzubringen, die fällt für mich aus dem Rahmen der üblichen und auch der gewagten Metapher. Ne? Also dieses, ich darf doch meine Partei nicht umbringen, das hat sie mir auch gar nicht erlaubt. Das verstört mich etwas.
Es hat ihm ja auch niemand gesagt, Friedrich, bring bitte deine Partei um. Ja,
genau.
Das kommt ja noch erschwerend hinzu.
Und ich finde es dann umgekehrt auch, wenn ich versuche, das zu verstehen, was mir nicht gelingt, so wahnsinnig defensiv. Also als würde jemand es von ihm verlangen, seine Partei umzubringen, und als sei das irgendwie eine Option, wenngleich eine nicht gewählte, über die man jetzt mal nachdenken müsste und die man verneinen müsste.
Also Notkeulung.
Ja. Also, oder kannst du mir erklären, was er damit sagen will? Will er jetzt sagen, jetzt reicht's oder was? Ich habe keine Vollmacht, CDU umzubringen.
Keine Prokura. Er hätte noch Prokura sagen müssen, dann wäre es rund gewesen.
Ich habe keine Prokura.
Ich habe keine Prokura, die CDU hinzurichten. Man hätte das auch noch geiler sagen können, ja?
Ja,
also aber noch dann, geiler ist die Betonung liegt auf noch. Ulrich, du fragst mich etwas, was nur sehr schwer zu beantworten ist. Es wäre wahrscheinlich ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team. Ich glaube, das ist wieder so ein Spruch aus der Kategorie Friedrich Merz will mal was Krasses, denkt so, ich bin jetzt mal so richtig krass und sag jetzt mal was richtig Krasses. Was ja jetzt auch ganz oft zu lesen ist in diesem ein Jahr Friedrich Merz und so, und ich nehme mal an, da haben die sehr hart für gearbeitet, dass das dann also überall auch so in die Blätter, in die Gazetten geschrieben wird, dass Friedrich Merz ja kein Blatt vor den Mund nehmen würde. Ja. Also seine, sag ich mal, irgendwie Unbeholfenheit in der politischen Kommunikation, sein einfach mal sagen, was er gerade so fühlt und so denkt, ja. Das wird jetzt umgemünzt in schonungslos sagt er den Deutschen, wie es ist, ja. Und das ist natürlich Quatsch. Und was er auf gut Deutsch sagen wollte, in was für einem Zusammenhang hat er das gesagt bei Karin Mioska jetzt, ja. Er hat von seiner,
Die Dynamik innerhalb der Koalition sprach er da.
Ja, also ich glaube, es war eine sehr, sehr unbeholfene, er wollte einfach sehr unbeholfen sagen, Also wenn ich hier noch mehr auf die SPD eingehe, dann bringe ich ja die CDU um und das haben die mir ja nicht erlaubt. Was halt auch wirklich ein total bescheuertes und schräges Bild ist, weil eigentlich niemand erlaubt einem anderen, oh, bring mich doch mal um. Ja, es ist auch kein, geflügeltes Wort. Es ist auch kein Bild, was irgendwie jetzt so standardmäßig in den Köpfen der Deutschen drinne ist, wie, weiß ich nicht, halt irgend so ein Sprichwort oder so. Ja, man sagt das nicht. Warum auch? Es ist ja auch, ist ja auch grotesk. Ja, die haben mir nicht erlaubt, die umzubringen. Was? Nein, Herr Merz. Die CDU hat ihnen nicht erlaubt, dass
sie die Überraschung war groß, umbringen. Ne? Breaking. Also, da darf sie doch nicht umbringen.
Da muss ich mich aber auch erstmal hinsetzen, ne? Also, das habe ich ja jetzt nicht so erwartet. Und das ist halt total, das ist halt wirklich, da muss ich sagen, also, das ist. Was soll man dazu sagen, außer dass das totaler Quatsch ist.
Ja, gut.
Aber was ich löblich finde, ist, dass du ja tatsächlich die Hoffnung anscheinend nicht aufgegeben hast und zumindest, also, es für möglich gehalten hast, dass also er damit irgendwas gemeint haben könnte, was du halt einfach nicht verstanden hast.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Also das ist vielleicht etwas naiv, aber ich nehm das Lob gerne auf. Es ist auch, das ist, wenn man darüber spricht, finde ich, wird es noch komischer. Und
muss auch sagen, es ist auch super schräg. Es ist ein super
schräges
Bild. Die CDU hat mir nicht erlaubt, so sagen wir es, oh Friedrich, ne, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, sollen wir mal bei der Charlotte nachfragen, wie es dir so geht? Brauchst du vielleicht
bei den Töchtern Kur
oder
mal.
So? Ja, vielleicht auch mal bei den Töchtern. So.
Stadtbild,
es ist einfach Stadtbild. Es ist. Ja, weiß ich nicht. Also man muss sich ja nur vorstellen, wie man reagieren würde, wenn einer aus dem direkten Umfeld sowas zu einem sagen würde, so vollkommen deplatziert. Ne?
Ja,
also,
ich meine, es schafft eigentlich auch dann doch im Ergebnis, schafft es doch eigentlich mehr Angst, als es beseitigt.
Man macht sich Sorgen. Also, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Friedrich Merz.
Also diese Option überhaupt erst zu nennen, das ist so ein bisschen wie das, was in der Strafverteidigung das sich selbst anklagen durch Verteidigung ist, indem man sagt, nee, ich habe meine Frau nicht geschlagen, dabei wird man eigentlich, stehen die Polizisten nur wegen Fahrerflucht vor der Tür. Und was eben auch viel gesagt wird, aktuell aus Grund dieses grandiosen Jubiläums von einem Jahr Kanzlerschaft ist, dass seine Qualitäten doch wohl eher qualifizierten zum Oppositionspolitiker, also auf den Putz kloppen, wird gesagt, und dass die Einordnung, und das finde ich, das müssen auch mal so ein paar Management-Autoren doch noch mal ein bisschen genauer analysieren, die Einordnung des Merz'schen Verhaltens in die verschiedenen Führungsstile, die es so im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gab, und da wird immer wieder attestiert, dass dieser Führungsstil, den Herr Merz, ich mache Ansage und dann klappt das schon, dass der in vielen Situationen nicht wirkungsvoll und ungeeignet, sondern ungeeignet sei. Und das vor allem, wenn man auf der als Partner oder Verhandlungspartner oder andere Partei dann die SPD hat, von der es dann wiederum heißt, also die können gar nicht Präzision in Gestalt von zu vielen Spiegelstrichen bekommen. Die wollen das immer ganz präzise haben. Und der Fritze erinnert mich also so an diese Kategorie von Führungspersönlichkeiten, die also so die noch an die Kraft der klaren Ansage, der Blut, Schweiß und Tränenrede glauben und sich dann irgendwie wundern, dass aber gar nichts passiert, wenn man das einfach nur mal ordentlich rausbrüllt, dann passiert halt nichts.
Passiert nichts.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Ein Jahr. Friedrich Merz, wir hatten das hier in diesem Podcast aber auch schon mal öfter gesagt, Friedrich Merz erinnert mich einfach, ich habe diese Serie nie besonders viel gesehen, sondern einmal das englische Original und das hat mich wirklich auch Kraft und Überwindung gekostet, aber mich erinnert das wirklich sehr an Stromberg. Ne? Also so dieses, also ich kann mir auch richtig gut vorstellen, auch optisch. Also ich glaube, dass, oder das wäre jetzt so meine Vermutung, ich glaube, dass Friedrich Merz, als der dann da bei BlackRock angefangen hat oder bei für einer Kanzlei, da hatten wir ja in diesem Podcast auch schon mehrfach gesagt, dass der da ja jetzt nicht angefangen hat zu arbeiten, weil die da der Meinung waren, dass der so ein genialer Rechtsanwalt ist und dass man den jetzt aufgrund seines juristischen Akumens unbedingt in die Firma holen muss, weil anders geht's halt gar nicht, sondern die haben den halt wegen seines Telefonbuchs da reingeholt, ne? So.
Ja, das hat er ja auch selber einmal vor dem Bundesverfassungsgericht erläutert, wie seine Tätigkeit aussieht.
Ich glaube halt, dass der deswegen da ziemliche Narrenfreiheit hatte und also so modernes Management-Zeug und so, an dem im Wesentlichen vorbeigegangen ist.
Das brauchte man auch. Und auch in großen Anwaltskanzleien brauchte man das. Also inzwischen ist es erforderlich, nicht, aber das brauchte man in großen Anwaltskanzleien erst wesentlich später als in großen Unternehmen. Das war noch bis näher an die Gegenwart heran war das noch so, dass da irgendwie der Silberrücken gesagt hat, wo es lang ging. Und dann haben die Aufsteigerpersönlichkeiten, die da eben untergeordnet waren, hatten das auch zu tun. Und aus dieser Kultur kommt er wahrscheinlich. Und ja, da kommt er her und da ist er noch immer und da wird er wohl auch
im Kopf
bleiben. Das ist ja alles für so einen 70-jährigen Mann auch gar nicht so schlecht, aber so ein 70-jähriger, auch ein überdurchschnittlich gut alter, dynamischer 70-jähriger ist halt
70-jähriger.
Ja, halt auch nicht 70. Ist halt auch eben 70-jähriger. Also ja, sagen wir mal, der war ja auch mit 50 auch schon so wahrscheinlich. Also gut.
Ja, dazu sagen, dass dieser Satz im Spiegelgespräch da mit dem noch nie musste ein deutscher Bundeskanzler sowas ertragen wie ich jetzt hier, das ist schon ein bisschen frech, ne? Also das ist, ich meine, wenn ich mir überlege, was für Anfeindungen durch Friedrich Merz Angela Merkel ertragen musste, ja. Das ist doch schon auch irgendwie nochmal eine andere Nummer, ja. Also, das ist, ich weiß nicht, das Schlimme ist, um da wieder Ricarda Lang zu zitieren, er glaubt das ja wahrscheinlich, ne? Also, wenn er das sagt, glaubt er das, ne? Also,
Ricarda Lang hatte ja gesagt, wenn ich das nochmal kurz zitieren darf, das Problem von Friedrich Merz ist nicht, dass er sagt, was er denkt, sondern dass er denkt, was er denkt.
Das genau. Und das ist, gut. Genau. Und das ist halt, also ich kann mir richtig gut vorstellen, wie der dann da abends nach Hause kommt und hier seine Frau fragt ihn, na, wie war es heute so im Kanzleramt? Und dann fängt er an, so rumzujammern. Und das ist halt auch das, ich meine, Angela Merkel hat sehr vieles sehr falsch gemacht, aber viele Dinge hat sie halt auch richtig gemacht und verstanden. Und was die Leute generell nicht wollen von Führungspersönlichkeiten, aber insbesondere auch nicht von der Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland, ist so Rumgeheul, wie schlimm der Job ist. Ja, weil, also es gibt, glaube ich, wenige Jobs auf der Welt, in die du nicht zufällig reinfällst, wie jetzt der
Bundeskanzler. Es war vielleicht kein anderer, ne? Frei. Kein,
so, ne, genau. Also es ist jetzt nicht
Jobcenter
so.
Jobcenter hin dass, vermittelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, dass Friedrich Merz eines Morgens aufgewacht ist und dann wurde er irgendwie von der GSG 9 entführt und die haben ihm dann eröffnet, ja, Herr Merz, Sie sind jetzt Bundeskanzler. Nein, er wollte das. Genau. Ich erinnere auch gerne nochmal daran, dass er 95 Mal angetreten ist, bis er dann endlich Parteivorsitzender wurde. Und also, du hattest vorhin gesagt, hier dieses, ne, dass er wahrscheinlich ein besserer Oppositionspolitiker ist. Man muss dazu ganz klar sagen, dass Friedrich Merz gerade auf die Füße fällt, ja, ist die, sag ich mal, Oppositionsarbeit, die er da, oder diesen Stil, den er da etabliert hat.
Ja.
Ne?
Ja.
So, also das ist, klar haben da auch die Medien, sag ich mal, irgendwie ihren Teil da dran. Da bin ich auch immer der allererste, der sagt, hier, die Medien waren's, ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, also Friedrich Merz trägt großen, also ist auch so ein bisschen selber schuld, würde man auf
ja,
Deutsch
sagen. Kann man wohl sagen, ne?
Also das ist nicht so. Und das ist halt das Schlimme. Er hat halt, man muss halt einfach sagen, sein, also dieser Stil, wenn man das überhaupt Stil nennen möchte, den er da als Oppositionsführer hatte, der war scheiße, weil er im Grunde genommen den Ton, ich meine, man sieht es ja an den Wahlumfragen, weil er den Ton der sogenannten Alternative für Deutschland normalisiert und etabliert und salonfähig irgendwie gemacht hat. Und der hat halt 3 Jahre lang rot, grün, gelb, schrottreif geschossen. Er hat es irgendwie vollkommen akzeptabel gemacht, auf einem Niveau Oppositionspolitik zu machen, wie die das gemacht haben. Also auch mit so genialen Sachen wie, also erst macht man dieses Heizungsgesetz mit einer wirklich Lügenkampagne kaputt und tot. Und dann stellt man sich hin, nachdem BlackRock irgendwie herausgefunden hat, Wärmepumpen sind doch ganz cool, stellt sich hin und sagt, ja, nee, also mit uns wird's ja schon viel mehr Wärmepumpen geben, ne? Also das ist ja, also dass die Grünen noch, das liegt alles an denen und deren komischem Heizungsgesetz, dass die noch nicht so viele Wärmepumpen verkauft haben. Also da ist halt wirklich einfach, ja, man fragt sich, was diesen Mann da so umgetrieben hat, aber ja, das sag ich ja dann immer ganz gerne, das hat er so bestellt, das wird jetzt so gegessen, ja. Also wenn man irgendwie der Meinung ist, dass das der Politikstil ist, den man etablieren muss, dann darf man sich halt auch nicht darüber wundern, dass wenn man die Leute also an so einen beschissenen Politikstil gewöhnt hat, dass die sich das dann auch nicht mehr abgewöhnen.
Ja, und eben zwei Dinge. Also einmal das, was wir Juristen ja venire contra factum proprium nennen.
Ja,
also
ja,
das,
ja, oder Widersprüch ist Verhalten.
Widersprüch, du sagst, ja.
Das eine und machst das andere.
So ist es. Und das ist das eine, das geht einher mit wirklich groben Fehlern und mit weitreichenden Auswirkungen beim Expectation Management. Und das,
ja,
jeder kennt das, wenn die Bahn behauptet, pünktlich zu sein oder nur 10 Minuten Verspätung zu haben, und das werden immer mehr. Das ist schlimmer, als wenn die von Anfang an sagen, hier, wie immer 90 Minuten oder wir kommen gar nicht.
Wir kommen heute gar nicht.
Das ist schlimmer. Und das Expectation Management, das ist ja gerade ein Verhalten, dass man Erwartungen seiner Gegenüber erkennt, realistisch, ja, definiert und dann auch realistische Ankündigungen macht, um eben Enttäuschungen auch zu vermeiden und Frustration zu vermeiden. Und das ist ja das, was mit diesem vom ersten Tag an werde ich, mit diesem, ja, Gerede und ich bringe Deutschland wieder auf Vordermann. Das hat er alles geglaubt, dass das so geht. Ne?
Ja.
Aber
das
frustriert
geile,
eben, wenn dann nichts passiert und man dann sieht, oh Mensch, ist ja doch deutlich schwieriger, was ich total verstehen kann. Ne? Ich hätte auch gedacht, das wäre einfacher.
Kannst du dich noch dran erinnern? Kannst du dich noch dran erinnern, wie wir hier im Podcast drüber geredet haben, wie sich jetzt Friedrich Merz positionieren will, dass er so der Experte für Wirtschaftspolitik ist und so. Ja?
Mein Gott.
Das ist wirklich tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. So dieses, was ja auch mit seiner Oppositionspolitik einherging, war immer dieses latente, wisst ihr was, die sind einfach zu doof,
das ordentlich zu machen. Die können das einfach nicht,
genau. Lass da mal so einen Macher aus der Wirtschaft wie mich kommen und dann zeige ich euch mal, wie der Kuchen gemacht wird, ne, so. Und dann muss der halt, ich meine, es ist auch wirklich genial. Man stelle sich vor, eine Frau ohne Regierungserfahrung, der war ja noch nicht mal irgendwie Landrat oder Ortsteilbürgermeister oder sonst irgendwas, ja. Also wie man der Meinung sein kann, auch als Partei, die das ja eigentlich besser wissen müsste, wie man der Meinung sein kann, dass ein Mensch, der exakt zero Exekutiverfahrung hat, Bundeskanzler der dritt- oder viertgrößten Volkswirtschaft der Erde werden soll, das ist, wie ich immer so schön sage, sportlich.
Ja,
das ist sportlich, dass das funktioniert.
Aber
das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass sie das, also ich und meiner Meinung nach rühren viele dieser Probleme, die Friedrich Merz hat und immer wieder hat und die immer wieder auftreten, rühren exakt daher, dass er die Verwaltungsabläufe nicht kennt, dass er nicht weiß, wie die Behörden arbeiten, wie die denken, dass er natürlich in seiner BlackRock-Firma auch überhaupt gar kein realistisches Bild davon vermittelt bekommen hat, wie die Arbeitswelt tatsächlich aussieht, ja, also dass man nämlich nicht sich da wie der Obermufti verhalten kann, sondern dass du die Leute wie motivieren und mitnehmen musst, ja, dass also dann auch dieses magische Denken so nach dem Motto, auch wenn ich oft genug darüber rede, dass es einen Wirtschaftsausschwung gibt, dann gibt es auch bestimmt einen Wirtschaftsausschwung, ne? Der wundert sich auch wahrscheinlich tatsächlich darüber, dass die Dinge, die er sagen, dann auch einfach nicht umgesetzt werden.
Ja, da ist er noch immer erstaunt.
Wie soll er denn auch wissen, der Typ weiß literally, der weiß buchstäblich nicht, wie die Wurst gemacht wird, zumindest auf Seiten der Exekutive, ja. So, der durfte, ich weiß gar nicht, war der noch Fraktionsvorsitzender unter Angela Merkel? Nee, ne? Angela Merkel hat ihn dann ja abgesägt. Bevor der Bundeskanzler war, an einem Kabinettstisch?
Nein, Kabinettstisch nicht, nee.
Als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, die Fraktionsvorsitzende der Regierungsfraktion, die nehmen auch an den Sitzungen des Bundeskabinetts teil, ja? So.
Ja, gut. Okay.
Ich hatte mich nur gerade gefragt, ich habe da den Überblick verloren. Ich glaube,
ja, gut, er war ja nur 3 Jahre Merz Fraktionsvorsitzender von 22 bis 25.
Der war doch Fraktionsvorsitzender. Und da war Gerhard Schröder Bundeskanzler. Das wollte ich sagen.
Ja, ich bin wieder orientiert, ja.
Ja, so, also Friedrich Merz. Und das ist das Schöne, das sagen wir auch immer hier in diesem Podcast sehr häufig, das benutzen wir sehr gerne, dieses Wort, der Unforced Error, ne? Also vieles von dem, worunter Friedrich Merz jetzt leidet als Bundeskanzler, das hat er sich selber zu verdanken. Er sitzt da also quasi im Nest, das er sich da selber gemacht hat. Deswegen hätte sich mein Mitleid da auch wirklich ausgesprochen.
Also bei mir ist es eigentlich eher Selbstmitleid, nämlich Mitleid mit uns, die wir
ich sag mal so, Ulrich, kein Bürger in Deutschland musste jemals sowas Schlimmes ertragen.
So ist es. Tatsächlich eben, das ist das Gegenstück dazu, dass es wahrscheinlich so ein allgemein sozialpsychologisches Phänomen oder politikpsychologisches Phänomen, dass die Leute noch immer glauben an so mehr oder weniger große Heilsbringer, dass man glaubte, jetzt diese Friedrich Merz, Stichwort Wirtschaftskompetenz, der könne jetzt hier das Steuer rum und das Ruder rumreißen. Als solcher wurde er ja auch präsentiert und hat er sich auch selber präsentiert, weil er es wohl auch selber.
Ja, alte Besen fegen.
Auch selber geglaubt hat.
Ja.
Und das ist so, man muss einfach wirklich äußerste Ablehnung gegenüber der Versprechen, jetzt hier ganz neue Seiten aufzuziehen, dem muss man mit äußerster Ablehnung begegnen, weil das klappt einfach nicht. Und so ist es bei Friedrich Merz ja dann
der
auch.
Der hat halt einfach, muss man so sagen, der hat halt einfach den Mund zu voll genommen. Ne? Also es ja. ist halt einfach so.
Das nennt man Expectation zwar, Management, beziehungsweise ja, gescheitert ist. Ja.
Ja, weil er es buchstäblich nicht besser wusste.
Ja. So. Ja, also fahrlässig, leichtfertig, vorsätzlich nicht. Er hat wirklich gedacht, er kann das.
Er kann das.
Weil wir es können. Ja, Zitat. Erstens haben wir das bekommen, weil wir es können.
Ja.
Dann lass doch gleich nahtlos, seamless übergehen zu einer Maßnahme, die unsere geschätzte Bundesregierung ihren geschätzten Wählern und Wählerinnen hat angedeihen lassen.
Ja. Ach so, ja.
Und
ja.
Wir möchten sprechen über Benzin, Sprit, liebevoll in Deutschland Sprit genannt. Tankrabatt, die 12-Uhr-Regelung, wonach der Spritpreis nur einmal am Tag erhöht werden darf, die gestärkten Kompetenzen unseres schlagkräftigen Bundeskartellamtes bei der Überwachung des Mineralölmarktes und dann den Umstand, dass die politische Diskussion auf Ebene der Bundesregierung offenbar dahingehend ist, dass das eigentliche und wohl einzige wirkliche Problem in the Federal Republic of Germany der Spritpreis für die Bürger ist. Und die BürgerInnen und überhaupt, weil die so gerne Auto fahren. Die Maßnahmen orientieren sich, wenn ich das richtig sehe, so hat mich die Redaktion jedenfalls informiert, ausschließlich am Benzinpreis und nicht an Maßnahmen, an Aspekten, die ja auch denkbar wären, zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken oder dort Preissubventionen zu betreiben, Elektromobilität
auszubauen.
Deutschland-Ticket
günstiger machen oder so, das ist ja Hippie-Scheiße.
Nein. Also es kam zunächst, also diese zwei Maßnahmen, wo unsere geschätzte Bundesregierung Handlungsstärke zeigen wollte, demonstrieren wollte, sind eben diese sogenannten Tankregeln, die neuen Tankregeln und der sogenannte Tankrabatt. Und die Tankregeln, also der Benzinpreis ist anders als Karl-Heinz und Erna glauben, also so leicht kann man das jetzt auch nicht checken, wie der zu beeinflussen ist. Und woran das liegt, wie stark das an abgestimmtem Verhalten seitens der Mineralölkonzerne liegt oder nicht, das ist so ganz klar nicht. Was sich aber gezeigt hat, ist, dass jedenfalls durch diese sogenannte Tankregelung, die Preise an den Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag um 12 Uhr angehoben werden, der Benzinpreis pro Liter erstmal nochmal signifikant gestiegen ist. Und das war also ein Schuss.
Alle waren total überrascht.
Der klassische nach hinten losgegangene Schuss. Und genau, alle waren total überrascht und es gab also wirklich genug Leute vorher, die sagten, das ist mindestens äußerst zweifelhaft, ob das funktioniert. Jetzt im Nachhinein ist es nicht mehr zweifelhaft, sondern erwiesen jedenfalls, dass es dieses Mal nicht funktioniert hat. Und ja, das hat nur dazu geführt, dass es teurer wird und damit die Gewinne der Mineralölkonzerne steigen. Da gibt es aber Trost, weil ja, glaube ich, bei der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2026 kann man ja eine höhere Pendlerpauschale geltend machen. Das,
toll.
Da freuen wir uns alle schon. Ja, und das andere ist, dass mit der ein oder anderen Milliarde aus dem Steuersäckel die Benzinpreise durch eine Senkung der Mineralölsteuer, man versucht, die herabzusetzen. Die Senkung ist bislang größer, also die Steuererleichterung größer, nämlich rund 17 Cent pro Liter, als der danach dann, als die Herabsetzung des Benzinpreises pro Liter. Die haben, also mit anders ausgedrückt, diese Ermäßigung, diese Steuerermäßigung geben die bösen Mineralölkonzerne nicht eins zu eins weiter.
Ja, und das ist ja eine ganz große Überraschung.
Und dann dieser fetischhafte Fokus auf den Benzinpreis hat heute nochmal, finde ich, eine vollkommen durchschlagende Relativierung erhalten. Nämlich das IFO-Institut, das so eine, gibt's ja öfter mal, wie viel muss man eigentlich für einen Farbfernseher arbeiten, und hat dann ermittelt, wie hoch eigentlich der Anteil oder die Belastung der Arbeitnehmerhaushalte durch den Benzinpreis so im Längsschnitt ist. Also sprich, ist das jetzt eigentlich bereinigt, um die Lohnentwicklung und inflationäre Entwicklung, ist es eigentlich wirklich so viel teurer geworden? Und da hat das IFO-Institut festgestellt, nö, das ist also im Grunde genommen immer noch so, dass man für einen Liter Benzin muss man so zwischen 3 und 6 Minuten arbeiten in Germany, und das ist seit rund 30, 35 Jahren hat sich das nicht sonderlich geändert. Ja? Und ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen ernüchternd, so dass ich frage mich,
ja, was
ist denn mein Leben, ist denn mein Leben und die, das ist ein bisschen Bewältigung meiner Fragestellung, ist denn das Leben von meiner Umgebung und mir ein so anderes, ja, wahrscheinlich ein bisschen anders ist schon, aber wer erzählt denn eigentlich, dass sich das ganze Volk diesen scheiß Tankrabatt wünscht? Ist das denn da irgendeine, also holt man denn da wirklich jemanden hinter dem Ofen mit hervor in gehörigem Maße, oder geht das völlig am Bedarf vorbei? Kennst du zum Beispiel, lieber Christopher, Menschen, die sagen, ach, das hat mir jetzt so gut getan, dieser Tankrabatt. Jetzt merke ich, dass das wieder...
Jetzt ist alles wieder gut.
Bei dieser Bundesregierung... I will never walk alone. Kennst du denn jemanden, oder?
Das ist ja eine Suggestivfrage, Ulrich, ne? Das ist ja eine Suggestivfrage, und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt wieder so am Thema vorbei. Ich meine, wir haben da letztes Mal schon drüber geredet, also das letzte Mal, als wir gepodcastet haben. Irgendwann sind die Probleme so aufeinander gestapelt, dass du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst mit dem Erklären, warum die Situation so scheiße ist. Aber ich sag mal so, hätten wir irgendwie konsequent auf erneuerbare Energien gesetzt und hätten wir konsequent bei der Umstellung der Autos auf Elektromobilität gesetzt, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation, in der wir gerade sind. Ne? Das ist jetzt auch nicht Raketentechnik, da muss man jetzt nicht studiert für haben, um auf diese Ideen zu kommen. Aber das ist ja gerade das Frustrierende daran, dass es eigentlich relativ offensichtlich war, was zu tun ist oder welchen Weg die Bundesrepublik Deutschland einschlagen sollte. Man hat sich dagegen entschieden, und jetzt sind das immer diese Lösungen. Ja, Lösung ist ja schon zu viel, weil das ja impliziert, dass es tatsächlich eine Lösung irgendwie sein könnte. Aber jetzt wird da halt wieder so Zeug gemacht, dass ja, wie soll ich das sagen? Das ganze Schiff ist kaputt, weil man sich nicht darum gekümmert hat. An allen Ecken und Enden kommt das Wasser durch so kleine Löcher reingespritzt und man hat aber nur 5 Finger, ja, um die Löcher zuzuhalten. Und man bewegt jetzt die ganze Zeit die Hände, um noch weitere andere Löcher irgendwie zuzuhalten. Aber es werden halt immer mehr und man kriegt die Löcher auch gar nicht mehr richtig zugehalten. Aber man ist trotzdem noch fest davon überzeugt, Löcher zuhalten ist der richtige Weg, weil die Löcher irgendwie richtig mit, weiß ich nicht, einer Metallplatte zuzuschweißen oder mit der Lösung halt zuzumachen, mit der man sie zumachen kann, das wäre ja zu einfach. Das ist ja blöd. Außerdem wollte Robert Habeck das, deswegen können wir das nicht machen. Und ja, also was soll ich dazu sagen? Niemand, den ich kenne, braucht diesen Tankrabatt oder will diesen Tankrabatt. Und es war auch vollkommen offensichtlich, dass dieser Tankrabatt komplett verpuffen wird. Also das hatten wir doch schon mal. Ich weiß gar nicht, wann das war.
Ja,
das gab es doch schon mal irgendwie so ein Tankrabatt. Der hat auch nicht funktioniert. Und warum nicht? Weil diese Mineralölkonzerne, die sind ja nicht komplett bescheuert. Ja, die sind ja nicht komplett bescheuert. Die wissen noch ganz genau, was sie da machen und wie sie da, sag ich mal, die Politik und alle anderen Beteiligten irgendwie komplett verkackeiern können.
Ja, ja so. Das ist ja dem System auch immanent. Die sind ja gehalten, Profit zu machen im Rahmen der Gesetze. Das heißt, sie dürften jetzt nicht sich kartellrechtswidrig abstimmen, aber ansonsten, sofern sie nicht staatlich sind und sie sind nicht staatlich, schulden sie das ihren Anteilseignern / Aktionären, dass sie möglichst stark und erfolgreich gewinnorientiert arbeiten. Ja, also ich stelle mir wirklich die Frage, es ist ein so müdes, wie soll man das sagen? Also es ist ein so minimaler Krächzer, der da rauskommt, die Frage ist so riesengroß und die Antwort Tankrabatt, die ist so winzig klein, dass ich stelle die Hypothese auf, dass das auch an der Wählerschaft komplett vorbeigeht, dass das so ein verzweifelter Versuch war, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.
Ja, beziehungsweise schlimmer. Es geht nicht nur an den Leuten komplett vorbei, sondern die Leute fühlen sich natürlich auch zu Recht komplett verarscht, ne? Also da wird wieder vollmundig irgend so ein Scheiß angekündigt. Und was kommt bei raus? Pustekuchen ist alles irgendwie kompletter Quatsch.
Also, ja? Mich hat das also, richtig, also das, dieser Tankrabatt, ja, gut. Who am I? Aber ich will das schildern trotzdem als Kasuistik, dass der mich richtig erschüttert und negativ emotionalisiert hat. Das hat mich richtig, richtig geärgert, muss ich sagen. Und
es ist ja auch eine Beleidigung für jeden, sag ich mal, irgendwie halbwegs denkenden Menschen.
Ja, das
Menschen.
Ist auf der ganzen Linie. Und selbst für einen, der nur am Portemonnaie fühlt, das bedient auch diese irrationale Spritsparmentalität, wo man dann irgendwie 20 Kilometer weit fährt, weil an der Tankstelle man dann 1,50 Euro am Ende des Tages spart. Und ja, I don't like it.
Ja, und es ist auch total verständlich, dass du es nicht likest, weil da gibt's ja auch nichts zu liken.
Ja,
und
so.
Ja, wie gesagt, wir reden jede Woche darüber und es wird halt auch nicht besser, ne? Es wird halt eher frustrierender. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, was man dazu sagen soll.
Also, das ist eigentlich fast ein Schlusswort, ne? Ich weiß echt nicht mehr, was man dazu sagen soll.
Naja, man muss halt echt sagen, weil wir ja auch hier über ein Jahr, weiß ich nicht, Friedrich Merz geredet haben und alles. Es gab ja am Anfang auch von uns so ein bisschen, wir waren ja schon auch dem Ganzen positiv gegenüber aufgeschlossen. Ne?
Wir haben es versucht.
Ne? Und als sie dann da hier angekommen sind, hier mit diesem Investitionspaket und allem, ne, da gab es ja vorsichtig Hoffnung, boah, jetzt jetzt wird geklotzt und nicht mehr gekleckert, jetzt holt Deutschland die...
Der Deutschland-Turbo.
Jetzt kommt der Deutschland-Turbo, jetzt wird hier richtig angepackt und so. Und dann alles irgendwie komplett verpufft. Ja, komplett irgendwie verpufft, nichts passiert. Und ja, was willst du dazu sagen, Ulrich? Was willst du dazu sagen?
Ja, Mütterrente und Tankrabatt, und ich glaube nicht, dass das Land nach vorne bringt.
That's the point. Das ist das Niveau, auf dem sich das hier bewegt. Mütterrente und Tankrabatt, so. Das ist wie in dieser Sparkassenwerbung mit dem, ja gut, dann machen wir wieder das mit den Fähnchen, ne? So, also.
Tja. Ja, das ist blöd, ne? Und müssen wir das gegen tun? Wissen wir jetzt nicht genau was. Ne? Ja, haben wir noch was? Genau, haben wir noch was, ein Thema? Außer, also ich klinge jetzt so, ich merke das, als sei ich so ungeduldig, aber ich bin es gar nicht.
Ja, ich habe heute, das fand ich ganz interessant. Und zwar noch ein kleiner Exkurs zum chinesischen Strafrecht.
Oh.
Und zwar wurden zwei ehemalige Generäle der, ich glaube, Volksarmee in China wurden so wegen Korruption und dem ganzen Krempel zur Todesstrafe verurteilt, ja. Und dann stand überall in den Medien with a 2-year reprieve, ja, also mit einer 2 Jahre. Und da habe ich nicht verstanden, was dieses reprieve sein sollte, ja, weil Bewährung ist ja Probation, ja. Da hatte ich irgendwie gedacht, okay, ist das so eine Nettigkeit, dass die sagen, hier hast du 2 Jahre, kannst du deine Sachen noch regeln, weiß ich nicht, kannst du deine Enkel noch mal treffen und dann ab vor's Erschießungskommando oder so. Und es gibt also, und das ist wohl eine Strafe, die dann bei so Parteikadern sehr gerne oder halt höheren Leuten da im Staat gerne anwenden. Diese Strafe ist dann ausgesetzt auf Bewährung im Grunde genommen. Das heißt, die dürfen 2 Jahre lang nichts machen, und wenn sie was machen, können sie dann also hingerichtet werden. Ne? Also, dass sie dann aber nochmal eine Straftat begehen, ist sehr schwierig, weil sie, und das wusste ich auch nicht, es gibt also in China dann ein Gefängnis, das ist dann nur für so Parteikader. Ja, also die kommen dann, das ist auch, das untersteht auch nicht dem Justizministerium, sondern der chinesischen Version der Stasi, ja, also dem Ministerium für Staatssicherheit. Und also ein Grund ist natürlich, dass du nicht irgendwelche Kleinkriminellen oder größeren Kriminellen mit den Leuten, die irgendwelche Militärgeheimnisse kennen, irgendwie im selben Knast sitzen haben willst, ja, also so aus ganz logistischen
Gründen. Abschöpfen da.
So, ne, und dann haben die da also ein extra Gefängnis, was also nach chinesischen Maßstäben wohl dann auch ein bisschen netter ist als so ein bisschen normales Gefängnis, aber natürlich nicht so schön, wie Uli Hoeneß es in Landsberg am Lech hatte.
Ja, eine deutsche Traditionshaftanstalt.
Ja, eine deutsche Traditionshaftanstalt. So, und aber das fand ich auf jeden Fall interessant. Und das ist also, es ist auch irgendwie so bewusst gewählte Strafe, womit du dann also natürlich auch, also einmal kannst du der Öffentlichkeit dann irgendwie schön signalisieren, wir greifen hier knallhart gegen die korrupten Parteikader durch. Gleichzeitig kannst du den anderen korrupten Parteikadern zeigen, hier, ne, wenn er es zu bunt treibt, gibt's auf die Finger. Und es werden keine Märtyrer geschaffen, weil natürlich, also du hast natürlich auch Unterstützer im Staat und in der Partei. Du wirst in China ja jetzt nicht zufällig irgendwie General oder irgendwas anderes Wichtiges. So, aber fand ich ganz interessant, weil ist mir nämlich kein anderes Land, in dem es noch die Todesstrafe gibt, bekannt, dass das so macht. Es sei denn, natürlich, du kennst noch ein Land, in dem es die Todesstrafe gibt, die dann aber so komisch
zur Bewährung ausgesetzt wird.
Ja.
Ja, Todesstrafe auf Bewährung, das, also in Deutschland verläuft die Grenze ja bei einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Also da könnte man nicht sozusagen die Höchststrafe, die ja bei uns lebenslänglicher Freiheitsentzug ist, könnte man, das könnte man nicht zur Bewährung, also wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung auch zur Bewährung ausgesetzt wird, verurteilt. Das gibt es nicht. Ne? Auch nicht irgendwie so 5 Jahre auf Bewährung. Nein, wie gesagt, 2 Jahre ist das Maximum. Und alles danach, auch 2 Jahre und ein Tag sozusagen, das muss dann vollstreckt werden.
Ja.
Tja. Die Chinesen, kreativ.
Die Chinesen. Kreative. Ja, ich fand das auf jeden Fall interessant, weil ich mir so gedacht habe, ja, das ist natürlich schon krass.
Ich will also keinerlei Zweifel daran lassen, dass die Todesstrafe, also sowas von überhaupt unter gar keinem Gesichtspunkt geht, dass das hier klar so, am Ende dieser Diskussion steht. Diskussion, nicht
nein,
diese Ausführung.
Also das hat jetzt auch, glaube ich, niemand irgendwie. Morgen steht es groß in den Gazetten. Ja. Ulrich Wehner für Todesstrafe. Nein, aber.
Todesstrafe für Kinderschänder. Ja.
Ja, Todesstrafe für Kinderschänder. Aber ich fand das halt tatsächlich ganz interessant.
Ja.
Weil das schon auch irgendwie ich glaube, im Englischen sagt man scared shitless, ja. Also, wenn du, ich meine, da geht dir natürlich dann schon der Arsch, glaube ich, ein bisschen auf Grundeis, wenn du zum Tode auf Bewährung verurteilt wirst, ja. Also, das ist schon auch alles ein bisschen sehr.
Darf keiner ganz langen Erklärung, dass das eine ziemlich wilde Nummer ist.
Ja, wilde Nummer. Wild also,
thing. Ja, bin's
so,
ab.
Dann haben wir jetzt noch einen Übersteuer aus Fernost zum Schluss. Was anderes fällt mir nicht mehr ein, die auch nicht. Dann muss ich das jetzt hier wohl abbinden. Ja, liebe HörerInnen, das war die 207. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 7. Mai 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Sozialgerichtsbarkeit und Kreuzfahrtschiffe sowie Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, das hat euch hier gut gefallen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, alle Infos dazu gibt es auf plus.lauerundwehner.de. Bei allen, die diesen Podcast schon unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen. Weder von Donald Trump noch von Friedrich Merz, der ja so viel über sich ergehen lassen muss.
Lasst euch nichts mehr von ihm versprechen auch.
Lasst euch auch nichts. Ja, lasst euch nicht von der Spritpreisbremse.
Der hält nicht alles.
Der hält nicht alles, was er spricht. Lasst euch nicht von der Spritpreisbremse verrückt machen und so. Ja, kommt also gut durch die Restwoche und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut, ja.
Alle. Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Lauer, Wehner. Bewältigung.
Insinuation, Beleidigung. Bester Podcast.
Bartender, but I caught the shine. A secret little promise that you're already mine. The other girls are screaming at the barricade, but I'm already sitting in the bed you made. They don't understand the way you breathe. They don't know the religion that we weave. Nobody ignores the world as beautifully as you. My California sky, such a violent blue. Baby, you're the king of a kingdom we own. And nobody makes me feel so perfectly alone. You're the only one who holds the master key to a door you don't even know you locked in. Side of me, nobody does it. Nobody does it like you. I drive past your gates up on Mulholland just to make sure the air is still warm. You've got the curtains drawn tight in the master, sheltering us both from the incoming storm. I wore that white dress you like, the one from my dreams, standing by the hedges where the street lights gleam. It's only a matter of time till you realize I'm a missing reflection in your deep dark eyes. The other girls are screaming at the barricade, but I'm already sitting in the bed you made. They don't understand the way you breathe. Don't know the religion that we weave. Nobody ignores the world as beautifully as you. Nobody paints my California sky such a violent blue. Baby, you're the king of a kingdom we own. And nobody makes me feel so perfect. Nobody does it like you. They say you don't know my name, but they just can't see the telepathic letters that you're sending to me. We're just waiting for the noise to fade.
fade out of the way. Just two perfect strangers at the end of the day. I'm just waiting in your velvet blind spot. Nobody does it better, baby. Nobody leaves me quite like you do.